Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
Jede Krise oder Mini-Krise, die wir gesehen haben, ist schneller gelaufen als die vorherigen. In 2008 war ich zuständig unter anderem für die Finanzen beim größten Geschäftsbereich von der Bank UBS. In der Finanzkrise, ich musste da zählen, wie viele Kunden die Bank über einen gewissen Zeitraum verlassen haben. Aber da hatten wir ein Spreadsheet, wo die Spalten waren Wochen. Also was ist diese Woche passiert? Heutzutage braucht man ein Spreadsheet mit Spalten, wo die Stunden da drauf sind.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von finanzszene.de. Und wir sind zurück nach einer kleinen Pause über den Jahreswechsel mit einem Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Es ist Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin. Ja, den muss ich Ihnen eigentlich gar nicht gesondert vorstellen. Trotzdem ein paar biografische Angaben. Mark Branson hat 2 Jahrzehnte gearbeitet bei der Credit Suisse und bei der UBS in diversen Positionen, sogar zeitweilig als Kommunikationschef. Das war mir auch neu bis zur Vorbereitung. Und war dann anschließend einige Jahre Direktor der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, ehe er im August 21 bei der BaFin angefangen hat. Ja, unsere Themen liegen auf der Hand. Wir blicken noch mal kurz zurück auf die Bankenkrise im vergangenen Frühjahr, fragen uns, was die Lehren daraus sind. Und natürlich haben wir auch mal drüber gesprochen, was ist los im Markt für Gewerbeimmobilien? Ist das im Moment ein Brandherd? Was steckt hinter den drakonischen Maßnahmen der BaFin? Hat die ein dezidiertes Problem mit den Neonbanken und vieles mehr? Und ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein in den Podcast. Hallo Herr Branson, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, guten Tag.
Sie haben mal den schönen Satz geprägt, wenn man als Behörde cool sein will, dann läuft man immer in der Gefahr, sich extrem zu blamieren dabei. Deswegen, Podcast-Hosts möchten auch cool werden, ich möchte mich heute nicht blamieren. Deswegen gleich die Frage zu Beginn, welche Frage können Sie denn nicht mehr hören?
Ja, ich bin für alle Fragen offen. Ob ich alle Fragen beantworten darf oder kann, werden wir sehen. Aber ich bin sehr offen.
Gut, ich würde gerne mit Ihnen mal mit einem Blick über die Landesgrenze hinweg starten. Sie haben ja sehr lange in der Schweiz gearbeitet, die Finanzmarktaufsicht geleitet und dann knapp 2 Jahre, nachdem Sie die Schweiz in Richtung BaFin verlassen haben, da gab es ja ein Beben epischen Ausmaßes in der Schweiz mit der Geschichte rund um die Credit Suisse. Waren Sie froh, dass Sie da schon weg waren oder hat es da bei Ihnen gekitzelt, dass Sie gedacht haben, meine Güte, in so einer historischen Situation, da wäre ich aber gerne mittendrin operativ?
Ja, das ist eine rein hypothetische Frage, aber natürlich habe ich also diese Ereignisse mit sehr hohem Interesse verfolgt und am Ende es ist sehr gut, dass eine Lösung gefunden war in der Schweiz für diese Beben bei einer systemrelevante Bank. Es war.
Lässt sich das, was die Krisen in den USA und auch in der Schweiz befeuert hat, überhaupt aufsichtlich verhindern, dass innerhalb kürzester Zeit sehr hohe Summen an Einlagen ins Rutschen geraten von einer Bank zur anderen und damit eine Bank in Schwierigkeiten bringen?
Also total verhindern kann man nicht. Also ich denke, wenn Vertrauensverlust zu weit geht, dann kann es sehr plötzlich zu Bankruns kommen und die Einlagen werden dann verschwinden. Aber natürlich kann man mit den richtigen Liquiditätsvorgaben schauen, dass es gibt am Anfang von dieser Phase, wo Probleme entstehen, hohe Liquiditätspuffer, dass man dann Zeit hat, um Gegensteuer zu geben, also der Unternehmen Zeit hat, die Aufsicht hat dann auch Zeit. Also so Liquiditätsrisiken kann man mitigieren, aber wenn es so weit ist, dass der Vertrauen weg ist, dann das ist, ja, wie wir wissen, und das ist kein neues Phänomen, also seit Jahrzehnten war es so, dann am Ende kann plötzlich diese Erkenntnis unter den Einleger, ich sollte da raus, bevor die anderen, weil vielleicht schließen dann die Türe. Diese Mentalität wird da bleiben. interessant ist die Frage, ist, hat sich diese Dynamik geändert?
Das wäre meine Frage. Durch den technischen Fortschritt, Digitalisierung, Instant Payments, geht das alles ja erheblich schneller als noch vor 10 oder 20 Jahren.
Ja, das ist auch meine Meinung. Es ist diese Dynamik, das war immer da, oder? Wir haben das seit 100 Jahren gesehen. In der Vergangenheit waren das Bilder von Schlangen außerhalb der Bankfilialen und einmal dieses Bild sich verbreitet hat, waren die Schlangen dann plötzlich viel länger. Jetzt geht es anders, digitaler. Die Information, auch die können Gerüchte sein, die zirkulieren viel schneller. Das ist nicht nur wegen sozialen Medien, aber auch die traditionellen Medien verbreiten Nachrichten sehr schnell. Nicht immer ist die Qualität der Information völlig geprüft. So, also der Zyklus ist viel schneller. Und das habe ich beobachtet in meiner Zeit als Aufseher, aber vorher auch in meiner Arbeit in der Bankbranche. Jede Krise oder Mini-Krise, die wir gesehen haben, ist schneller gelaufen als die vorherigen. Also in 2008 war ich zuständig unter anderem für die Finanzen beim größten Geschäftsbereich von der Bank UBS in der Finanzkrise. Ich musste da zählen, wie viele Kunden die Bank über einen gewissen Zeitraum verlassen haben, aber da hatten wir ein Spreadsheet, wo die Spalten waren Wochen. Also was ist diese Woche passiert? Heutzutage braucht man ein Spreadsheet mit Spalten, wo die Stunden da drauf sind. Und das hat sich geändert und das bedeutet, dass dann die Unternehmen selber und die Aufsicht, die haben weniger Zeit einzugreifen. Und dafür muss man Respekt haben. Da muss man diese Liquiditätspuffer so kalibrieren, dass man ja doch etwas Zeit übrig hat, um Lösungen zu finden.
Ist mit der Geschichte, die passiert ist in den USA wie auch in der Schweiz, nicht das Thema too big to fail zurück, weil mein Geld einfach sicherer bei einer großen Institution ist, bei der ich mir denke, die wird schon von der Regierung nicht fallen gelassen, versus kleine, mittelgroße Institute, bei denen ich mir denken kann, na gut, für die wird es vielleicht eine wie auch immer geartete Lösung geben, aber da kann man sich eher erlauben, sie mal über die Klinge springen zu lassen?
Ich glaube, dieses Thema war nie weg. Es wird wahrscheinlich immer systemrelevante Institutionen geben, die too big to fail sind, und dafür hat man dann sehr hohe Sicherheitsansprüche, höhere Standards bei der Kapitalunterlegung, Abwicklungspläne und so weiter. Was wir gesehen haben, insbesondere ich glaube in den USA, ist es dann auch mittelgroße Institute können systemische Relevanz haben und vielleicht brauchen eine Rettungsübung wegen der psychologischen Ansteckungsgefahr. Also das ist für mich das war für mich etwas neu und nicht ganz neu, aber etwas überraschend, oder? Dass man im Zuge dieser so Mini-Krise in den USA hat man gesehen, dass ja doch Regionalbanken können auch national System relevant sein, und da braucht man dann eine Lösung, wo sie weiter bestehen können oder übernommen werden können. Und die Idee, dass nur die allergrößten systemrelevanten too big to fail sind, das muss man hinterfragen. Und die Organisation ist die nächste Tranche von Banken. Sind sie nicht auch manchmal systemrelevant? Weil es gibt diese psychologische Wirkung. Sagt ja, wenn es bei dieser Bank schlecht geht, wie ist es bei meiner Bank? Mhm.
Ja, wir sind ja noch früh im Jahr, da darf man auch noch einen Ausblick wagen. Wie ist denn Ihr persönlicher Ausblick, Ihre Erwartung an 2024? Wird das etwas, klar, geopolitische Dinge hat man nie unter Kontrolle. Wird es etwas ruhiger, etwas besser als die letzten ein, zwei doch krisengeplagten Jahre? Und damit verbunden, welches Thema verdient denn mehr Aufmerksamkeit, wenn man der Theorie folgt, dass das Feuer eigentlich doch meistens aus der Richtung kommt, wo man es nicht erwartet?
Ja, ich wage keine Prognose, ob es eine ruhigere, aus so Perspektive der des Umfelds für die Finanzbranche. Also das weiß ehrlich gesagt niemand. Was man wahrscheinlich sagen kann, ist für Teile der Finanzbranche, insbesondere für die Bankbranche, wird es schwieriger in 2024 die Gewinne zu halten, wo sie waren in 2023. Also ich denke, 2023 war insbesondere für die Bankbranche, da hatten wir eine Art Sonderkonjunktur. Also man hat die negative Auswirkungen des Zinsschocks, die waren grundsätzlich ein Thema für 2022. In 2023 hat man von den den erhöhten Zinsmargen sehr profitiert. Aber viele Kosten in den Kreditbüchern, die kommen mit Verzug, mit Zeitverzug, und die werden wir in 24 und den folgenden Jahren sehen. So, also ich denke, 2023 war speziell gut für die Profitabilität, und 2024 wird aus meiner Optik schwieriger. Deswegen brauchen wir die Resilienz, die wir heute im System haben. Also das müssen wir behalten für die Kosten, die noch auf uns kommen. Und was braucht besondere Aufmerksamkeit? Ich denke, Sie haben es gesagt, die geopolitischen Sachen können wir nicht vorhersehen und nicht kontrollieren. Aber diese Frage, welche Rolle spielt diese geografische Dimension, diese geopolitische Dimension für die Lenkung eines Finanzkonzerns und das Risikomanagement darin, das ist viel relevanter geworden, als es war vielleicht in der Vergangenheit. Also ich erinnere mich, im Risikomanagement in meiner Zeit in der Bankbranche hat man über Länderrisiken gesprochen. Mhm. Aber die Frage da war, ist, welche Krediten haben wir in diesem Markt ausstehend, und wo sind wir da in den Kapitalmärkten aktiv? Jetzt, das hat eine größere Dimension. Die Frage ist, wo haben wir lokale Operationen, aber auch, wie sieht unsere Lieferketten aus? Wo haben wir Zulieferer, die in Regionen sind, die könnten von Spannungen betroffen werden? Aber auch, wie sieht es bei unseren Kunden aus? Also haben unsere Kunden Konzentrationen und Abhängigkeiten an Regionen, die könnten dann auch von geopolitischen Umbrüchen oder Spannungen, Sanktionen und so weiter getroffen werden. Und ich glaube, diese Denkweise in der Planung und Risikomanagement von Finanzunternehmen, ich glaube, die Sensibilität ist da, aber es ist schon etwas neu. Das ist so diese Ausmaß von Unsicherheit mit sich bringt.
Ich würde Sie gerne mal dezidiert nach dem Thema Cyberrisiken fragen, wenn man sich mal in der Vorbereitung die Mittelfristziele der BaFin von vor 3 Jahren anschaut, dann, ich will nicht sagen, versteckten die sich ein klein wenig im Thema operative Resilienz, auf die BaFin achtet. Aber wir hören doch schon sehr häufig, es gilt, glaube ich, sowohl für die Versicherung als auch die Bankenbranche, dass Cyberrisiken ein Riesenthema sei. Sieht die Aufsicht das inzwischen auch so?
Ja, und haben wir auch, ich würde sagen, immer so gesehen in dieser Strategieperiode sozusagen in meiner Amtszeit. Wir haben ganz absichtlich am Anfang diese Zeit, wo wir diese Mittelfristziele veröffentlicht haben, gesagt, ja, es gibt 2 Elemente der Resilienz. Die finanzielle Resilienz und die operationelle Resilienz. Und wir bringen die auf dieselbe Ebene. Und das ist nicht, wie es in der Aufsicht in der Vergangenheit war. Also die Aufsicht hatte Ökonomen und vielleicht Aktuaren, Mathematiker, um Probleme zu analysieren, und Juristen, um Recht durchzusetzen. Aber hatte viel weniger Kompetenz in operationelle Angelegenheiten, betriebliche, technologische und so weiter. Wir haben die die Risikolage so eingeschätzt, dass diese Risiken können genauso gefährlich sein. Und natürlich, Cyberrisiken sind eine sehr wesentliche Komponente davon, nicht der einzige, aber sehr wesentlich. Und da ist die Bedrohungslage, hat sich nur verschlechtert über den letzten Jahren. Wenn wir schauen nur die erfolgreichen Angriffe an, die kommen häufiger. Wir haben die auch in Deutschland, wir haben die auch in der Finanzbranche. Und bis jetzt haben sie eher mittelgroße Unternehmen getroffen, aber teilweise wirklich sehr stark beeinträchtigt. Das macht uns Sorgen, oder? Dass irgendwann kommt eine Störung, das hat eine Art systemische Ausmaß. Mhm. Deswegen alles, was wir tun können, um da die Abwehr zu verbessern und aus Aufsichtsperspektive zu schauen, wo es Verbesserungen geben könnte, zu testen, zu simulieren, das ist alles extrem gut investierte Zeit. Mhm. Also diese Prioritätswechsel oder Angleichung von finanziellen Elementen, die klassische Kreditrisiken, Marktrisiken und so weiter, Aufwertung von der Aktivität in den operationellen Bereich ist extrem wichtig für uns auch.
Ein häufig geäußerter Vorwurf, den wir hören, insbesondere aus der Neobanken- und Fintech-Branche, ist, dass die Finanzaufsicht mit den Neobanken und Fintechs mittlerweile deutlich strenger umginge als mit klassischen Banken, sehr viel genauer hinschauen würde. Und wenn man sich jetzt einfach mal die Maßnahmen der BaFin der letzten 2-3 Jahre anschaut, dann sehen wir ja schon eine sehr deutliche Häufung in diesem Bereich von sehr drastischen verhängten Maßnahmen. Sie dürfen jetzt gerne mal zu dem Vorwurf Stellung nehmen, dass Sie die besonders hart rannehmen.
Nein, also natürlich unsere Maßnahmen, sie müssen immer auf der Basis vom Sachverhalt getroffen werden. Es gibt überhaupt keine sektorielle Diskriminierung. Also natürlich, wenn man Wachstumsunternehmen haben und die wachsen schneller als die Reifegrad ihrer Kontrollsystemen, kann das zu Problemen führen, wo am Ende die Aufsicht sagt, so nicht, hier werden wir bremsen. Aber wir sind überall aktiv mit unseren Maßnahmen und ich denke, insbesondere in diesem Bereich, wo wir innovativ unterwegs sind. Wir haben ein sehr starkes Interesse, dass der Finanzstandort Deutschland entwickelt sich durch Innovation. Aber es muss Innovation sein, das spielt innerhalb der Regeln, wo die Sicherheit der Unternehmen, die Stabilität, aber auch die Integrität des Finanzsystems nicht beeinträchtigt wird. Oder? Wir wollen, dass Fintech, so Made in Germany, ist ein Qualitätssiegel. Und dass Wettbewerb nicht über laxe Compliance-Standards ausgeübt werden darf, aber die über die Frage, ist das etwas, das bringt die Kunden mehr aus andere Geschäftsmodellen. Also so, nein, absolut nicht. Sind wir hier irgendwie unfair oder diskriminierend unterwegs? Aber muss man sagen, ja, in Teile dieses Sektor haben wir Probleme gefunden, die eine starke Reaktion brauchten.
Im gleichen Zusammenhang wird uns das Wirecard-Thema häufig als so eine Art Wegscheide genannt. Und ab da ging es in eine völlig andere Richtung. Seitdem ist die BaFin wirklich sehr, sehr genau, schaut extrem genau hin. Was natürlich zur Frage führt, ist das jetzt der Normal? Zustand und war es vorher zu lax oder ist es tatsächlich so, dass die Konsequenz, die ihre Aufsicht auch aus diesem ganzen Thema gezogen werden, das muss alles völlig anders werden?
Also völlig anders ist es nicht und ich denke, da ist es nicht denn es wäre nicht der richtige Schlussfolgerung aus dem Wirecard-Fall zu sagen, ja, also alles bei der BaFin in der Vergangenheit war irgendwie schwach oder nicht auf dem richtigen Niveau. Das habe ich, wenn ich die BaFin als Partnerbehörde gesehen habe, aus der Schweiz heraus, habe ich auch nie so empfunden. Also sehr viel war sehr professionell und verlässlich unterwegs. Aber natürlich hat man durch diesen Fall eine Art Zäsur, auch und insbesondere in der Reputation und eine starke politische Wille, dass die Aufsicht anders etwas anders tickt und diese Schlagkraft und diesen Mut wiederfindet. So, es ist klar, mit der Aufmerksamkeit, dass mit so einem Fall kommt, hat man eine Pflicht, darauf zu reagieren, aber auch eine Chance zu sagen, ja, gewisse Sachen können wir besser machen, können wir auch moderner machen. Wir haben eine einmalige Chance dafür und sehr viel Unterstützung. So, ja, also die BaFin in 2024 tickt etwas anders als in der Vergangenheit. Und ja, haben wir schon viel zu tun, um uns zu modernisieren. Aber ich finde, dieser Weg ist absolut der richtige Weg. Eine mutige Aufsicht, der scheut sich nicht, schwierige Entscheide zu treffen, und auch eine Aufsicht, der viel transparenter geworden ist.
In dem Kontext, es gibt ja diesen schönen deutschen Spruch, die Klage ist des Kaufmanns Gruß. Ich glaube, die Klage über die Aufsicht ist der Gruß der Banker. Viele beschweren sich natürlich auch im Smalltalk drüber, was das an bürokratischer Aufwand immer ist und was das kostet, was das an Kapazitäten bindet. Adressieren das eigentlich die Banken und Fintechs auch bei Ihnen persönlich oder trauen Sie sich das nicht?
Ja, natürlich, natürlich. Also das ist ein permanenter Teil eines Dialogs zwischen Aufsicht und Beaufsichtigten. Muss man es auch ernst nehmen, weil ich denke, ein Problem, das wir haben in jedem Aufsichtssystem und in jedem regulierten Bereich, ist, dass die Tendenz, dass in der Komplexität es wird überschossen. Und ich versuche immer, eine Unterscheidung zu machen zwischen die Kalibrierung einer Regulierung und die Strenge einer Aufsicht und die Komplexität. Und in einer idealen Welt will man etwas, der angemessen streng ist, aber ohne überschießende Komplexität oder und Bürokratie. Ja, aber wir leben nicht in dieser idealen Welt. Wir haben eine Regulierungsphilosophie im europäischen Raum, das eigentlich am Ende viel Bürokratie produziert, und die Regelwerke hier sind extrem dicht. So, also dieser Dialog über, wie können wir dieselbe Ziele erreichen, dieselbe Kalibrierung der Regulierungen und Strenge der Aufsicht, ohne unnötige Komplexität aufzubauen. Das ist sehr wesentlich. Es ist nicht sehr einfach, aber sehr wichtig für mich auch persönlich ist zu hören, wo drückt der Schuh oder wo ist es nicht nur also eine pauschale Aussage, ja, das ist alles zu viel, es ist alles zu bürokratisch, aber spezifisch zu sagen, ja, in diese Meldung. Wir verstehen nicht, warum wir das so melden muss, vielleicht an 2, 3 unterschiedliche Stellen. Oder in diesem Prozess scheint es besonders langsam zu gehen, oder es gibt Anforderungen, die wir nicht verstehen, warum das zielführend ist. Mhm. Und das kann für verschiedene Zielgruppen oder Gruppen von Beaufsichtigten, das kann anderen Antworten mit sich bringen. Ich interessiere mich insbesondere, wie das Ganze wirkt auf kleinste Instituten. Die haben vielleicht nicht die Kapazität, die Fixkosten zu tragen, die Regulierungen und Aufsicht verursacht, oder? Und das führt zu einer langsam Problem mit der Diversität, wenn die Kosten sind zu hoch für die kleinsten Unternehmen. Und dieser Dialog muss man sehr direkt führen, ne? Weil manchmal Dialog mit der Branche oder mit den Verbänden. Es ist die Sorgen der größeren Institutionen.
Das heißt, Sie haben auch im Kopf, dass es auch disproportionale Kritik gibt, dass die Großen besonders laut sind und lobbystark und die Kleinen vielleicht untergehen in dem ganzen Prozess, ja.
Ich glaube, man muss ganz absichtlich schauen, dass man hört die Stimmen von den Kleinen. Natürlich die Großen haben mehr Möglichkeiten, ihre Stimme zu heben. Und deswegen kann die Regulierung übermäßig beeinflusst werden, wenn man nicht schaut auf diese Frage, ja, wie ist es mit der Proportionalität? Was bedeutet das für kleineren Instituten? Es ist auch schwierig im europäischen Raum, genügend Raum für Proportionalität zu finden. Das finde ich schade. Die Regelwerke sind oft etwas one size fits all, also nicht ganz, aber der Raum für Proportionalität ist klein. Deswegen sollen wir in der Aufsicht schauen, dass wir versuchen, diese Idee zu leben und auch die Regulierung zu beeinflussen in der Zukunft. Oder wenn man schaut, ja, was soll die nächste Kommission tun, oder? Im Bereich Finanzmarktregulierung. Ich denke, man kann wirklich da denken an Komplexitätsreduzierung, aber auch Proportionalität. Die sind zwei leicht andere Sachen, oder? Weil, ja, ich glaube, wir haben hier eine Level der Komplexität erreicht, da ist wahrscheinlich am oberen Rand davon, was erträglich ist.
Aber bringt genau dieses Proportionalitätsprinzip nicht die Komplexität rein? Ich bin just vergangene Woche drauf gestoßen. Da heißt es, sind eigentlich Wertpapierkredite. Muss ich mir da Einkommens- und Vermögensinformationen vom Kreditnehmer geben lassen oder reichen die Aktien? Da gibt es eine klare EBA-Richtlinie. Aber da steht da irgendwann das Thema Proportionalität drin. Ich frage alle Branchenexperten an und alle sagen mir, ja, das können Sie so oder so sehen, ja, wie das letztlich, ob das anwendbar ist oder ob das nicht anwendbar ist. Ist ja wie ein Pudding an die Wand zu nageln, oder? Ich stoße da drauf und merke, an der Stelle wird's komplex und geben Sie die Richtlinie nicht her, wie es eigentlich zu machen ist.
Ja, aber dafür gibt es eine Aufsicht, der die Regeln auslegen muss, weil ich denke, diese wünschte zu sagen, ja, ich will alles geregelt haben. Also das kann auch ganz gefährlich sein. Also das hat man also oft im Dialog mit der Finanzbranche, so die pauschale Kritik an der Dichte der Regelwerke, die teilweise berechtigt ist. Aber wenn man kommt mit einem Thema, dann die Frage, ja, aber wie genau soll ich das verstehen? Oder ich brauche von euch ein Regel, der zeigt mir, wie ich, ja, in diesem Beispiel diese Proportionalitätsgedanke auszulegen habe. Ja, bitte sag mir, wie das gehen soll. Das Problem, wenn man fragt dann für nochmals ein Regel, kriegt man noch eine.
Da wird sich wieder beschwert, dass es so genau geregelt wird.
Ja. Genau. Und also das ist irgendwie ja teilweise auch zwischen ja, Kontrollfunktionen in der Branche, Compliance-Stellen und so weiter, die sind intern ja zuständig für Regelwerke. Die wollen Sicherheit und die verlangen diese Sicherheit. Und aber am Ende, was man kriegt, dann ist ein Antwort, das viele bürokratisch finden. Also etwas mehr mit Prinzipien und eine Aufsicht, der hat die Freiheit, aber auch die Weisheit, das vernünftig auszulegen. Also das ist der Königsweg, aber schwierig zu finden.
Wir beschäftigen uns hier die ganze Zeit mit Aufsichtsthemen. Bevor es zu grau und langweilig wird, machen wir, und wenn wir schon über der Hälfte des Podcasts sind, gerne die Rubrik Blitzrunde in der Mitte, in der Sie mit möglichst einem Wort antworten. Morgens Kaffee oder Tee?
Beides.
Im Flieger oder im Zug, Gang oder Fenster?
Fenster.
Ihr Traumberuf als Kind war?
Lastwagenfahrer.
Wie zahlen Sie denn im Supermarkt an der Kasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung?
Karte.
Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn es nicht beruflich war, das war wann?
Beim Geldautomat, so innerhalb der Filiale. Das war ja vor einer Woche oder so.
Und wenn der Geldautomat
sonst
nicht zählt?
Bankfilialen, also war ich für private Bankgeschäfte.
Keine Erinnerung mehr dran.
Also keine Erinnerung mehr. Habe ich wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht gemacht.
Okay, was vermissen Sie am meisten an Großbritannien?
Das ist eine schwierige Frage.
Dann frage ich Sie, was Sie am meisten an der Schweiz vermissen.
Ah, die Berge.
Was war das letzte gute Buch, was Sie wirklich geflasht hat und was Sie empfehlen können?
Ich habe ja ein bisschen in auch deutscher und Schweizer Literatur ein bisschen aufgeholt, weil als Kind in Großbritannien hat man überhaupt keine Berührungspunkte mit deutschsprachiger Literatur. Mhm. Ich habe Der grüne Heinrich gelesen, das berühmteste Buch von Gottfried Keller, einer der berühmtesten Schweizer Schriftstellen, habe ich wirklich extrem gut gefunden. Und auch das verglichen mit einer österreichischen, auch so Bildungsroman Nachsommer von Adalbert Stifter. Also ist auch irgendwie extrem langweilig, weil nichts passiert, aber irgendwie auch rührend. Also die zwei habe ich nacheinander gelesen.
Gibt es einen Mensch, der Sie in Sachen Beruf sehr stark geprägt hat, positiv auch, den Sie gerne mal lobend erwähnen möchten?
Das ist schwierig, jemand herauszupicken, würde ich sagen. Das wäre unfair.
Sind Sie der Typ Frühaufsteher, früh im Büro oder der ganz lange Bleiber oder beides?
Ja, das ist eine Frage, was ist der, mit was man das vergleicht, oder? Mhm. In Deutschland bin ich früh, in der Schweiz war ich spät. Das ist eine Kulturfrage. Also.
Gibt es einen Rat, den Sie Berufseinsteigern in die Finanzbranche mitgeben möchten?
Ich glaube, für alle Berufseinsteiger, der beste Rat ist Offenheit zu haben für berufliche Chancen, sich weiterzuentwickeln. Keine starre Karriereplanung, aber die Chancen nehmen, wenn sie kommen. Die Finanzbranche ist sehr dynamisch und kann faszinierend sein. Und wenn es die Chance gibt, eine Stelle bei der Aufsicht anzuschauen, Sie haben früher gesagt, das könnte grau und langweilig sein. Ist es überhaupt nicht. Es ist einer der spannendsten Jobs in der Finanzbranche.
Da schließt sich meine vorletzte Blitzrundenfrage an. Wo ist es denn leichter, Personal zu rekrutieren für die Aufsicht? In der Schweiz oder in Deutschland? Oder in beiden gleich schwer?
Ja, in beiden gleich schwer. Es wird wie für alle Arbeitgeber zunehmend schwer.
Wo wären Sie denn beruflich gelandet, wenn Sie nicht den Weg Richtung Finanzbranche und dann später Aufsicht genommen hätten?
Ich habe die Philosophie, dass Karriere kann man nicht wirklich planen. Natürlich, gewisse Leute haben einen Traum, in eine Richtung zu gehen, und sie folgen diesen Traum und es kommt gut. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wenn ich gestartet bin in Großbritannien, hätte ich nie im Leben denken könne, dass ich wäre am Ende Chef einer deutschen Behörde oder einer Schweizer Behörde. Also es ist undenkbar. So es hat sich ergeben für mich über die Zeit, dass ich hatte viele sehr, sehr spannende Möglichkeiten.
Sehr schön. Blitzrunde ist damit vorbei. Normalerweise herrscht hier bei uns im Podcast ESG-Verbot, weil sich da alle Gäste aus der Banken- und Fintech-Branche dermaßen selbst loben, dass es ganz schwierig ist, da journalistisch hinterherzukommen. Bei der Aufsicht würde ich mich natürlich niemals trauen, so ein Verbot zu verhängen. Drum die Frage, wie stehen Sie persönlich auch zu diesem ganzen ESG-Thema? Weil einerseits ist, glaube ich, das Thema Greenwashing auf der Agenda auch eines Ihrer Mittelfristziele. Andererseits haben Sie ja aber auf einer Konferenz im Herbst diesen sehr interessanten Satz geprägt. Also bei der ESG-Regulierung, da haben wir es, glaube ich, ein Stückchen übertrieben. Und da haben wir sehr vielen Beratern Mandate verschafft mit der Regulierung, aber wir sind zu weit gegangen.
Das Thema ist extrem wichtig. Also das ist eine neue, also nicht ganz neu, aber im Vergleich zur Vergangenheit neue Risikotreiber, die man nicht unterschätzen darf. Und wir aus Aufsicht interessieren uns natürlich sehr für ein vernünftiges Management dieser Risiken. Mich interessiert insbesondere die physischen Risiken, nicht die sogenannte Übergangsrisiken, das Risiken von Stranded Assets. Ich glaube, das haben wir mittlerweile eine starke Sensibilität dafür. Aber die physischen Risiken, die auf uns kommen, wenn die klimatischen Bedingungen sich weiterhin verschlechtern, das soll man nicht unterschätzen. So Risikomanagement ist für uns das Kern des Problems. Natürlich auch die Frage, welche Produkte sind unter dieser Nachhaltigkeitsetikette verkauft. Stichwort Greenwashing, wo wir sehr aktiv waren. Ich glaube, mittlerweile ist auch da die Sensibilität viel höher. Ich habe die Frage gestellt, ob wir auf dem richtigen Weg sind, diese große Herausforderungen zu meistern. Also die Herausforderung ist die Transformation der Wirtschaft. Und im Moment haben wir den Versuch, das zu erreichen mit der Lenkung von Finanzflüssen durch eine sehr detaillierte Kategorisierung von Aktivitäten über Taxonomien. Und das hat sich mit sich natürlich extrem viel Komplexität gebracht. Diese Komplexität finden viele überschießend. Ich denke, da habe ich viel Sympathie für diesen Standpunkt. Natürlich kann man dann wieder versuchen, die Komplexität zu reduzieren. Ich glaube, das wird passieren und das muss passieren. Aber ist auch die Frage, ist das der einzige Weg oder ist das der beste Weg, dass die Umweltziele zu erreichen durch diese Lenkung von Finanzströmen über eine Taxonomisierung. Weil eine Taxonomie allein macht die Transformationsprojekte nicht rentabler, attraktiver und so finanzierungsfähiger. Und das ist die größte Herausforderung für die Finanzierung von der Transformation, ist wie attraktiv und rentabel am Ende sind die Projekte. Weil ich bin eher die Meinung, dass das, wenn das so ist, dass man sieht, ja, hier sind Transformationsprojekte, Pläne und so weiter, die sehr hohe Erfolgsaussichten haben, die vielleicht genauso rentabel aussehen wie die braunere Möglichkeiten, dann wird die Finanzierung folgen. Mhm.
Ja, wenn wir bei den großen Themen der Zeit sind, dann müssen wir auch noch einen kleinen Schlenker in den Bereich Immobilien machen. Vielleicht auch durchaus differenziert. Gewerbeimmobilien und der private Wohnimmobilienmarkt. Man hat ja das Gefühl, durch die Insolvenzen, die im Moment von der großen Signa-Gruppe ausgehen, dass da schon wieder ein bisschen Feuer ins System kommt. Sieht das im Moment für Sie beherrschbar aus oder ist der ganze Gewerbeimmobilienbereich einer, wo Sie sagen, oh, da lodert es gerade aber ganz schön, da müssen wir sehr genau hinschauen?
Ja, das ist eine der gefährlichsten Risikokategorien im Moment, also insbesondere unter den finanziellen Risiken. Wir haben über die operationellen Risiken besprochen, aber unter den finanziellen Risiken, ich glaube, das ist im Moment wahrscheinlich Risikoherd Nummer eins. Das kommt nicht überraschend. Da haben wir ein paar Jahre lang in unserem Jahresausblick gewarnt, dass etwas kommt im Gewerbeimmobilienmarkt und jetzt sind wir mittendrin. Und ja, natürlich, viele haben da übertrieben in den Zeiten von extrem tiefen Zinsen. Deswegen kommt eine nötige Korrektur. Teilweise kommen dann Korrekturen und der Markt ist überschießt. Aber ja, weil viele Entwickler Immobilien Unternehmen Probleme haben im Moment. Das wird der Preisniveau im Markt und Transaktionsniveau eine Weile lang wirklich drücken. Also das kommt wahrscheinlich nicht so schnell zurück. Und da haben wir nicht nur diese so makroökonomische Faktoren, also der Einfluss von einem ganz anderen Zinsniveau, insbesondere auf Unternehmen und Projekten, wo ganz anders kalkuliert wurde, aber auch die strukturellen Änderungen, die wir haben, insbesondere im Büromarkt und im Retail, im Einzelhandel. Also da hat man zwei große Änderungen gleichzeitig. Das trifft diesen Markt und das wird anders aussehen, wenn es kommt aus dieser Delle. Inzwischen kommen dann Risikokosten für die Finanzierer. Ich glaube, der Ausmaß dieser Kosten wird beherrschbar für den Markt als Ganzes. Aber Gewerbeimmobilien Geschäft ist nicht homogen verteilt innerhalb der Bankbranche. Geschäftsmodelle, die sehr darauf ausgerichtet sind, haben natürlich höhere Herausforderungen. Und weil, ja, man hat teilweise große Finanzierungen, es ist nicht so granular wie Wohnimmobilien Finanzierung, eine schlechte Objektselektion innerhalb von einem Institut kann auch zu Problemen führen. Also ich glaube, da müssen wir sehr aufmerksam bleiben, weil die Kosten, die kommen jetzt und gefährlich, wie immer, gefährlich sind Konzentrationen. Also zu viele Gewerbeimmobilien auf dem Bilanz insgesamt oder innerhalb einer Portfolio zu viele von den falschen Objekten.
Können Sie, wenn Sie privat unterwegs sind, eigentlich Ihre aufsichtliche Tätigkeit ausknipsen oder sind Sie auch, wenn Sie in Bonn oder in Frankfurt über die Zeil gehen oder die Bürotürme sehen, schauen Sie doch ein bisschen auf den Leerstand oder wie sieht's denn hier aus? Und um Gottes Willen, hier sehen wir aber gerade große strukturelle Veränderungen. Oder beschäftigt Sie das da nicht?
Ja, doch. Also es ist hat immer dieses Bild aus Aufsehen von der so datengetriebene, so sehr analytische Information, das man hat. Also dann die Informationen aus den Einzelfällen, die man sieht in der Aufsicht, oder wie, wie geht es dann bei dieser Bank oder bei dieser Versicherung? Und dann diese ganz anekdotische Bild und auch ist es wichtig da, dass man kann ein Bild aus verschiedene Inputs zusammensetzen, nicht nur von so Rohdaten aus dem Haus oder aus der Bundesbank. Also vor Weihnachten habe ich auch eine Runde gehabt mit wirklich Vertreter der Bauwirtschaft und die Immobilienwirtschaft, nicht nur mit ihrer Finanzierer aus der Finanzbranche, um zu verstehen, ja, was sind die Treiber, wie sehen sie das, oder das ist wichtig. Und wir sind auch dabei, die Immobilienstrategie der BaFin umzusetzen. Und deswegen habe ich auch Interesse in
der Immobilienmarkt
in Bonn. Wir sitzen jetzt in einem Gebäude, die wir haben seit ein paar Monaten bezogen. Also wir sind aktiv in Mietmarkt für Büroimmobilien im Großraum Bonn. Da gibt's noch einen anderen Grund, sehr interessiert zu sein in diesem Markt.
Aber Sie sind doch ein Top-Mieter. Wen hätte man denn lieber als die Aufsicht selbst? Ja? Den zahlt gut, ja, verlässlich. In dem Zusammenhang ist ja keine Pleite zu befürchten, oder? Sie müssen doch gefragter Mietkunde sein, oder?
Hoffentlich. Das müssen wir dann in den Verhandlungen ausspielen.
Ja. Letzter Schlenker, würde ich gerne bei den Immobilien noch bleiben, über das Thema Wohnimmobilien. Ich glaube, ganz viele Menschen diskutieren ja auch über den Wohnimmobilienmarkt in Deutschland. Und sehr viele, gerade kleinere Banken, haben ja doch einen sehr starken Tilt in ihrem Kreditbuch in Richtung von Wohnimmobilien. Mhm. Und da fragt man sich ja auch, wie wird sich da Implikationen der Zinswende, teuren Einlagen, wie wird sich das auswirken? Ist das etwas, wo Sie sagen, verglichen mit Gewerbeimmobilien, nicht so das Thema? Schauen Sie einigermaßen entspannt drauf?
Etwas entspannter, wenn es nicht zu einer tiefen Rezession kommt. Also ich glaube, das ist entscheidend für wie diese Kreditrisiken sich entwickeln. Wenn es kommt zu einer tiefen Rezession und hoher Arbeitslosigkeit, dann war sie haben es gesagt, also das ist extrem dominant in vielen Kreditbüchern, dann hätte man ein größere Probleme. Wenn es bleibt so wie es war in den letzten paar Jahren, wie die Projektionen so aussehen, dass hier die Wirtschaft stagniert, aber nicht in eine Art Kollaps geht, dann sind wir entspannter, wenn wir schauen die Wohnimmobilienrisiken an. Also es wird zu erhöhte Kreditausfälle kommen, weil sie waren fast nichts in der Vergangenheit. Aber das ist beherrschbar. Und wir müssen immer erinnern, dass Banken sind da, um Risiken auf den Büchern zu nehmen. Und null bei den Risikokosten ist eigentlich nicht normal. So, das wird sich etwas normalisieren. Aber ich denke, der Gewerbeimmobilienmarkt ist volatiler, hat größere Klumpenrisiken da drin und ist in einem schwierigeren Zustand im Moment. Also ich würde eher die Sorgen in diese Richtung lenken im Moment.
Jetzt hatte ich den Podcast begonnen mit der Frage, welche Frage Sie nicht mehr hören können oder wollen. Und Sie haben freundlicherweise gesagt, Sie dürfen alles fragen. Jetzt schließe ich den Podcast mit der Frage, welche würden Sie denn gerne mal gestellt bekommen, aber worüber würden Sie gerne mal sprechen, aber die stellt Ihnen niemand. Gibt es da irgendwas?
Nein, nicht wirklich. Also, oder nicht, dass das mir sofort einfällt. Nein, es ist.
Ich habe ein bisschen rumgegoogelt, ob Sie vielleicht irgendein Spleen oder ein Hobby haben und habe mal das Archiv bemüht, bin aber nicht richtig fündig geworden. Gibt es denn da irgendetwas, von dem Sie sagen, also da hat mich noch niemand drauf angesprochen oder mein Hobby oder mein Spleen noch nie entdeckt in dem Zusammenhang?
Ja.
In anderen Porträts taucht ja gerne mal was auf. Bei Ihnen bin ich da nicht fündig geworden.
Ja, okay. Also dann, ja, also zum Ausgleich versuche ich etwas Sport, so beim Laufen, ja.
Ist denn Ihre Lieblingslaufstrecke? Gibt es eine in Bonn oder in Frankfurt?
Ja, beim Rhein. Beim Rheinufer, das ist hier ganz, ganz nett. Und
Das heißt, die Läufer unter den Bankern, die Ihnen gerne mal was erzählen müssen, die haben eine gute Chance, Sie am Rhein mal in Bonn zu treffen, ja.
Ja, das stimmt.
Oder sind Sie eher der Alleinläufer, weil Sie mit sich selbst sein wollen, irgendwie, wenn wir auch mal seine Ruhe haben einfach und nicht quatschen.
Und das ist die gute Sache am Laufen, oder? Irgendwie nach ein paar Kilometer gehen die Gedanken automatisch also ihren eigenen Weg, oder? Und ich glaube, jeder braucht irgendwie ein eine Aktivität oder ein Ort, wo ja man dann in Ruhe über die Sachen nachdenken kann. Und bei mir kann ich das ganz gut beim Laufen. Für anderen ist es unter die Dusche oder was immer. Also, aber ja,
Herr Branson nicht ansprechen, wenn man ihn beim Laufen dann reinhaut trifft. Sehr schön, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Zeit.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.